Aber grundsätzlich ist insbesondere auch im Bereich Buybox kompetitiver Produkte das Thema Machine Learning super relevant, um eben vorherzusagen, okay, was ist jetzt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Produkt am Ende des Tages mit einem bestimmten Preis und anderen Eigenschaften und meinen eigenen Seller-Eigenschaften in der Buybox landet. Das ist auf jeden Fall extrem hilfreich, da in der Granularität dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht, um besser zu sein, als einfach zu sagen, ich gebe allen Produkten 50 Cent über den günstigsten oder irgendeinen festen Abstand, sondern da wirklich eben datengetrieben aus den Daten herauszulesen, okay, welche Konstellationen führen denn wirklich dazu, dass ich die Buybox habe? Und da dann eben auch logischerweise den maximalen Preis dann irgendwo zu setzen, den man aus den wirklichen Daten eben ausgelesen hat, den man sich erlauben kann zu setzen, um die Buybox noch zu bekommen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Pricing auf Amazon. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir das jetzt nachzuholen. Denn wir springen in dieser Folge direkt an die Stelle, an der wir das Gespräch letztes Mal unterbrochen haben. Also viel Spaß mit der Folge und jetzt direkt rein in den Podcast mit Richard.
Alright, vielen Dank. Jetzt sind bei unseren Zuhörern ja nicht nur Unternehmen dabei, die exklusive Produkte anbieten, sondern wir haben einfach teilweise die Situation, dass wir in der Buybox mit anderen Händlern sind. Wenn ich da auch Tests machen möchte, wie stelle ich das an? Oder sagst du, ist einfach so eine ganz andere Dynamik, das kann man nicht ansatzweise jetzt irgendwie hier zusammenfassen. Wenn du aber Tipps parat hast, will ich sie auf jeden Fall noch kurz angefragt haben.
Genau, also für Buybox-kompetitive Situationen und Produkte macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, so einen Test zu fahren, wo man einfach mal 10% hochgeht oder 15% hochgeht und dann wieder runter. Einfach aus dem Grunde, dass man bei ganz, ganz vielen Produkten, wenn es wirklich kompetitiv ist, wird man mit so einem Preissprung mit annähernd 100%iger Wahrscheinlichkeit die Buybox verlieren, wenn man den nach oben antestet. Und wenn man so einen Preissprung nach unten antestet, dann wird man in ganz, ganz vielen Situationen seine Margensituation extrem verschlechtern oder oft sogar ins Negative rutschen, einfach weil die Buybox-kompetitiven Produkte in vielen Fällen zumindest auch schmalmargig sind. Von daher bietet sich da ein etwas anderes Setup an. Also man kann auch da Tests fahren. Grundsätzlich wäre meine Empfehlung für solche Buybox-kompetitiven Produkte, einen Repricer zu verwenden, sodass man auch automatisch dann mit dem Markt irgendwo mithält. Dann entsprechend, diese Repricer haben ja diverse Parameter. Als Beispiel für so eine Repricer-Strategie wäre jetzt ganz, also das, da gibt es deutlich sophistiziertere Sachen noch, aber mal ganz stumpf und einfach gesagt, um es plakativ zu machen, ich möchte dem günstigsten Buybox-Preis folgen, möchte da 50 Cent drüber liegen, weil ich glaube, dass meine Reviews als Seller gut sind und ich Prime anbieten kann und deswegen glaube ich, dass ich etwas mehr nehmen kann als der günstigste und möchte gleichzeitig nur bis zu einer gewissen Minimalmarge von jetzt mal als Beispiel PC2 von minimal 5% irgendwo runtergehen und danach ist für mich Schluss. Diese Parameter kann ich ja beim Repricer setzen. Ne? Jetzt könnte so ein Test so aussehen, dass ich eine Woche lang ein bestimmtes Parameter-Set fahre und dann eine Woche lang dann manuell eben in den Repricer reingehe und manuell ein anderes Parameter-Set setze. Ja, also dann einfach sage, okay, ich gehe jetzt hier nicht mehr 50% drüber, sondern nur noch 10% drüber, über den günstigsten. Oder ich verändere meine Minimalmarge von 5% auf 10% und teste einfach mal, wie sich dann die Performance des Produktes ändert und mit welchem Setup an Parametern ich dann am Ende irgendwo das Maximum halt irgendwo raushole aus dem Produkt. Ja, und wenn man es dann richtig sophistiziert wiederum machen will, kann man das natürlich dann auch auf Tagesbasis dann irgendwo randomisieren, also sprich jeden Tag dann die Parameter etwas ändern und das natürlich dann auch wieder mitschreiben, an welchem Tag man welche Parameter hatte. Also da wird es dann schon vom Aufwand her relativ, relativ intensiv, aber man kriegt natürlich dadurch bessere Ergebnisse und es ist grundsätzlich was mit den Standard-Repricern aber so möglich sein sollte. Ja, und ansonsten Thema Tooling, Wir arbeiten auch gerade daran, da auch ein entsprechendes Testing-Tool anzubieten und ja, geben da auch entsprechend noch ein Update auf unserer Seite, sobald das soweit ist.
Perfekt, ja, schön, dass wir das Thema einfach noch kurz angerissen haben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man hier alle abholt. Dann lass uns mal wieder zurückgehen zum Thema Buybox Exclusive Produkte. Da gab es ja vor einiger Zeit eine neue EU-Richtlinie, gerade im Hinblick auf die Streichpreise. Wenn ich so die Gespräche anschaue, die unsere Consultants führen, ist es noch nicht wirklich bei allen angekommen und da hat sich ja schon einiges verändert. Bring uns da doch mal auf den aktuellen Stand.
Ja. Also es gibt eine neue EU-Richtlinie. Ich will die Zuhörer nicht allzu sehr nerven mit den Details der Richtlinie und der Regulatorik. Aber grundsätzlich ist die im Frühjahr in Kraft getreten oder Frühjahr Sommer in Kraft getreten und zwingt im Grunde genommen alle E-Commerce-Händler, für die das relevant ist, also dementsprechend auch Amazon, einen realistischen oder ja, für Private Label Seller einen Streichpreis anzuzeigen, der nicht irreführend ist. Also was meine ich damit? Es war vorher bis ungefähr Mai, Juni diesen Jahres bei Amazon möglich, als Private Label Seller sich seinen eigenen UVP zu setzen und zu sagen, okay, ich bin jetzt Private Label Seller, ich verkaufe jetzt hier mein Produkt für 19,99 auf Amazon, aber eigentlich ist der UVP von dem Produkt 29,99 und alle meine Kunden kriegen deswegen einen super Rabatt. Aber diesen 29,99 habe ich eigentlich nie aufgerufen. Das ist für ganz viele Private Label Seller eigentlich so ein Stück weit die Standardpraxis gewesen auf Amazon. Und da hat eben jetzt diese EU-Richtlinie einen Riegel vorgeschoben, einfach aus, um die Verbraucher da zu schützen, weil das natürlich im Grunde genommen für einen Private Label Seller eigentlich eine Kunden Verballhornung ist, wenn man sagt, okay, das hat ein UVP, weil was ist denn ein UVP beim Private Label Seller, wo nur der Seller selbst das Produkt anbietet? Das ist ja dann eigentlich auch völlig irrelevant und ein UVP ist ja eigentlich dafür gedacht, um Handelspartnern eine Empfehlung zu geben und kommt ja ursprünglich auch irgendwie aus der Idee, dass auch tatsächlich Produkte zu diesem UVP verkauft werden. Und das ist da ja überhaupt nicht mehr dann der Fall. So, deswegen gab es diese Richtlinie, dass Amazon das nicht mehr so machen darf und nicht mehr anzeigen darf. Was sich seitdem jetzt geändert hat, ist, dass Amazon aber trotzdem jetzt seit einiger Zeit, nicht direkt seit dieser Richtlinie, aber jetzt seit einigen Monaten, relativ frisch, trotzdem Stadtpreise anzeigt, also sprich Streichpreise, durchgestrichene Preise und dann auch Rabatte anzeigt und das nochmal deutlich prominenter als die UVPs vorher, also wirklich mit so einem roten Badge auf der Suchergebnisseite statt 22,99 jetzt 19,99 minus x Prozent. Sehr prominent. Da wird jetzt als Stadtpreis der historische Medianpreis angegeben. Das heißt, wenn ich als Seller mein Produkt jetzt die ganze Zeit für 22,99 verkauft habe, dann ist mein historischer Medianpreis, also Median heißt mehr oder weniger sowas wie Mittelwert, ist statistisch leicht unterschiedlich, also es ist einfach der mittlere Preis, wo 50% der Käufer mehr bezahlt haben und 50% der Käufer weniger über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Und was Amazon jetzt macht, ist, wenn man als Seller unterhalb dann diesen Medianpreis dann geht, also man hat jetzt meinetwegen 90 Tage lang für 22,99 verkauft und jetzt gehe ich auf einmal auf 19,99, dann kriege ich dieses Safe Badge. Oder dieses Sparen-Badge. Ja, auf Englisch steht dann da Safe, deswegen nennen wir das jetzt einfach mal Safe-Badge. Und das boostet dann meinen Umsatz, abgesehen von attraktiveren Preis, der natürlich oft auch den Umsatz boostet das Safe-Badge zusätzlich nochmal den Umsatz von ungefähr 30% nach unseren Messungen. Und das ist natürlich ziemlich interessant. Und man kann auch das wiederum auch grundsätzlich manuell machen. Und kann den Preis entsprechend da auch so anpassen, ja, dass man einfach guckt, wenn ich den Preis jetzt eine gewisse Zeit konstant hatte, dass ich dann zum Beispiel mal 5% runtergehe, dann wird dieses Safe Badge in aller Regel angezeigt. Und wenn das Safe Badge verschwindet, kann ich wieder auf meinen alten Preis hochgehen. Ja, oder kann dann theoretisch auch einen Tick über den alten Preis gehen. Wenn ich jetzt nicht im Mittel zu einer geringeren Marge verkaufen will, dann bietet sich das an. Aber ich kann quasi mit regelmäßigen Preiswechseln und Hin- und Her-Switchen des Preises, kann ich eben dieses Safe-Badge entsprechend optimieren und kann zumindest auf ungefähr 50% der Orders dieses Safe-Badge haben und dann auf 50% der Orders einfach 30% schneller verkaufen, was dann auch wieder mein Ranking boostet und so weiter und so fort, eine ganze Menge positive Nebeneffekte hat.
Ja, das kann ich direkt bestätigen. Wir verwalten ja von ganz vielen Herstellern die Ad-Spends auf Amazon und sind deshalb natürlich auch immer daran interessiert, die Klickrate, Conversion und so weiter zu optimieren. Und da helfen uns diese Badges natürlich. Da gibt es auf Amazon ja eine ganze Reihe. Ne? Es gibt irgendwie Climate Pledge, Friendly, Bestseller, Amazon Choice und so weiter. Aber eben genauso das Thema Ersparnis beim Preis. Und das sehen wir auf jeden Fall in spürbar besseren Klickraten, dass sich das Thema auf jeden Fall lohnt. Und wenn man das dann kombiniert, gerade jetzt auch mit den anderen Marketing-Themen, hat man da auf jeden Fall einen Hebel in der Hand. Von daher freue ich mich, dass dieses Thema jetzt immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt. Generell würde ich mit dir gerne nochmal über das Thema Preiskalkulation sprechen. Ne, man muss ja grundsätzlich seine Kosten kennen, das ist, glaube ich, klar. Aber auch auf Amazon, Amazon ist nicht wie andere Plattformen, da gibt es Besonderheiten. Angefangen mit den Amazon Gebühren, die kategoriespezifisch sind und so weiter. Wo fange ich an und wo höre ich auf?
Ja, also aus meiner Sicht, ich komme aus der, also habe einen volkswirtschaftlichen Hintergrund, wenn ich auf das ganze Thema Pricing gucke und komme da so ein bisschen aus der reinen Optimierungslehre, in Anführungszeichen. Und wenn man sich das anguckt, dann ist es relativ klar, dass man nur Kosten reinrechnen sollte, die wirklich proportional sind zu der Anzahl der verkauften Einheiten. Also dass man zum Beispiel sowas wie Büromiete umlegen oder auch Verwaltungsmitarbeiter umlegen, die Kosten der Verwaltungsmitarbeiter auf die Stückkosten umlegen, davon rate ich ganz klar ab, weil das einfach dann, ob ich dann jetzt irgendwie 10 Einheiten mehr oder weniger verkaufe, wird das per se erstmal meine Büromiete so jetzt erstmal nicht beeinflussen. Von daher die Logik wende ich da immer an und frage mich, okay, wenn ich 10 Einheiten mehr verkaufe, oder auch 100 Einheiten mehr verkaufe, wird das jetzt diese Kosten hochtreiben. Und das ist ja bei Büromiete und auch bei Verwaltungsmitarbeitern jetzt mal so per se erstmal nicht der Fall. Dann wird es ein bisschen komplizierter, wenn man auf das Thema Ad-Spend geht. Der Ad-Spend könnte man jetzt schon sagen, ja, wenn ich 10 Einheiten oder auch 100 Einheiten mehr verkaufe, dann wird wahrscheinlich wohl auch der Ad-Spend irgendwie hochgehen oder beziehungsweise gibt es da irgendwie einen kausalen Zusammenhang in beide Richtungen irgendwo. Aber der Ad-Spend ist auch wieder besonders, denn der Ad-Spend pro Produkt wird ja auch wieder vom Preis getrieben. Sprich, wenn ich mit dem Preis so hoch gehe, ja, also das tatsächlich ist es nicht so aus unserer Sicht, dass jetzt jede Preiserhöhung zu einer Verschlechterung des ACOS führt, also der Marketing-Effizienz. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man irgendwann den Preis zu hoch setzt, dann wird es natürlich immer schwerer, das Produkt zu verkaufen, die Conversion Rate sinkt. Entsprechend wird es auch im Marketing teurer, weil ich da ja auch in aller Regel pro Klick bezahle. Und dann zahle ich natürlich dann am Ende des Tages, wenn ich pro Klick bezahle und auf 100 Klicks weniger Produkte verkaufe, zahle ich natürlich pro Produkt deutlich mehr Marketingkosten. Und insofern hat dann der Preis dann kann einen negativen Einfluss darauf haben, je nach Situation. Von daher wäre bei dem Punkt meine Empfehlung, nicht die realen Ad-Spends oder ACOS von einem Produkt einfach umzulegen auf die Kosten und dann 1:1 mit einzukalkulieren. Das birgt ein bisschen die Gefahr, dass man dann sich in irgendeine Spirale begibt. Und wenn man das erste Mal kalkuliert, meinetwegen führt zu einer Preiserhöhung von 10%, man setzt einen höheren Preis. Und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dass der höhere Preis, das muss wie gesagt nicht mal so sein, aber dass der höhere Preis jetzt auch mal zu einer schlechteren Conversion Rate führt, was dann wiederum zu einem noch höheren ACOS führt oder Take-Off führt und dadurch meine Kosten rechnerisch, wenn ich es reinrechne, wieder steigen und ich dann meinen Preis wieder hochsetze und dann bin ich in so einer Spirale, die dann offensichtlich meine Produkte kaputt macht. Das heißt, hier wäre die Empfehlung, nicht reale Take-Offs reinzurechnen, sondern eher zum Beispiel Ziel-Take-Offs irgendwo mit reinzunehmen, die dann relativ konstant sind. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Ziel-Take-Offs-Wert von, ich weiß nicht, 15% oder irgendeinen Wert und steuere danach aus, dass man die sich entsprechend in die Marge einkalkuliert, um die Produkte dann zu berechnen. Und ansonsten Sachen wie Logistikkosten oder auch Retouren kann man und sollte man auch reinrechnen, sofern sie eben wirklich dann proportional sind zu der Menge der verkauften Einheiten. Also bei Retouren ist das in aller Regel so. Bei Logistikkosten ist es zum Teil so. Also ja, wenn es jetzt die Lagermiete der Lagerhalle ist, sowas würde ich auch tendenziell nicht reinrechnen, weil jetzt 10, also eine geringe Zahl zusätzlich verkauft, da jetzt auch nicht direkt ein neues Lager erfordert. Ja, also ich würde da jetzt dann auch nicht ein Szenario rechnen, wo ich dann das 10-fache an Umsatz mache und dann sage, okay, jetzt brauche ich aber doch eine neue Lagerhalle dann theoretisch, sondern ich würde da immer, so zumindest meine Rule of Thumb, irgendwie immer wirklich eine kleine Zusatzmenge im Kopf quasi mal durchdenken und sagen, brauche ich da dann wirklich, würden sich dadurch wirklich meine Kosten erhöhen in der Lagermiete, und das wäre bei 10 Stück vermutlich nicht der Fall, und dann wäre es für mich dann auch was nicht eingerechnet werden sollte.
Ja, ja, vielen Dank für die wirklich gute Bewertung. Kann ich auch aus der Praxis jetzt bestätigen mit unseren Kunden. Wir machen es am Anfang tatsächlich auch so. Wir haben ja häufig mit großen Sortimenten auch zu tun. Trotzdem ist es so, dass meistens irgendwie so 20% der Produkte, 80% des Umsatzes machen, mal ganz stumpf formuliert, aber so ist es tatsächlich häufig an so einem Verhältnis. Und wir machen es auch am Anfang jetzt weit immer so, dass wir sagen, okay, wir wollen eure Zielprofitabilitätsvorgaben auf Produktebene haben. Und wir verwenden ja auch Advertising-Technologien etc. dann im Hintergrund. Und dann halten wir diese Zielwerte ein, damit man eben eine saubere Kalkulationsbasis halt schafft. So, da gibt es durchaus mal verschiedene Phasen im Advertising, wo man sagt, gerade in der Anfangsphase ist man auch mal bereit, irgendwie zum Break-Even zu verkaufen, teilweise vielleicht sogar der Sichtbarkeit wegen einfach drauf zu zahlen. Aber man sollte sich immer da dann auch dann zeitnah einpendeln, dass man sagt, okay, ich habe hier meine Profitabilitätsziele und da weiß ich, ich habe jetzt einen Partner, der die verlässlich einhält, ne? Oder wenn ich eine Abteilung habe, die verlässlich einhält, glaube ich auch, es ist unglaublich wichtig. Es gibt ja noch so ein paar andere Ansätze. Es gibt einen größeren Anbieter zum Beispiel, die mit zusammenarbeiten. Da stand, war die Aussage am Anfang der Zusammenarbeit, ja, wir starten mal und gucken, was für Umsätze kommen. Jetzt haben wir noch nicht wirklich viel. Aber wir wissen, wir können 4% des Produktpreises für Werbung investieren. So, also sorgt doch mal für die Sichtbarkeit. Dann steigt ja auch mit der Zeit der Ad-Spend. Oder beziehungsweise sorgt für die Umsatzsteigerung mit der Zeit der Ad-Spend. Und da steht natürlich so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, gerade am Anfang, wenn noch nichts da ist. Wenn man natürlich erstmal auf ein gewisses Volumen kommt, dann kann man das natürlich auch so machen. Das heißt, da glaube ich, wenn man auf einer gewissen Flughöhe unterwegs ist, sollte man ganz klar die Profitabilitätsziele im Advertising definieren, gerade wenn man sich vor Augen hält, wie wichtig und groß der Bereich mittlerweile ist. Ne? Amazon sagt, 50% der gesamtverfügbaren Slots in den Suchergebnissen und auf den Produktseiten durch Werbung besetzt. Das heißt, wenn ich die Werbung nicht vernünftig in meiner Preiskalkulation mit berücksichtige, habe ich ein extrem großes Problem auf einem Kanal, wo es nicht ungewöhnlich ist, dass 50% der Gesamtumsätze auch über Advertising kommen. Na, also sehr, sehr gut und wichtig, dass du nochmal darauf eingegangen bist. Gerade jetzt im Punkt Advertising begegnet uns das Thema KI, also Künstliche Intelligenz, recht häufig, auch schon seit Jahren. Wie relevant, sagst du, sind diese Technologien fürs Thema Pricing? So wie du das Ganze eingeleitet hast, gehe ich recht fest davon aus, das spielt eine Rolle bei euch.
Ja, absolut. Also Thema künstliche Intelligenz, ja, man muss da natürlich immer auch ein bisschen gucken, was definiert man als künstliche Intelligenz? Mhm. Ja, also ist zum Beispiel ein Tool, was intelligent datengetrieben Preise irgendwo antestet und dann den besten Preis aussucht. Das fällt in aller Regel jetzt mal so nach den heutigen Definitionen auch schon unter künstliche Intelligenz. Das kann natürlich alles aber auch noch deutlich komplexer werden, also sprich mal bei dem Beispiel von Buybox kompetitiven Produkten, da kann man wirklich dann auch Modelle trainieren, ja, da haben wir auch schon Erfahrung drin, wo man wirklich dann neuronale Netze, wobei das nur eine von ganz vielen Technologien ist, also da habe ich jetzt auch keinen riesen Mythos jetzt, den wir hier drum machen, andere Modelle funktionieren auch sehr gut, ja, also wir haben da auch sogenannte Tree-Based Models, also sprich Modelle, die quasi intern auf eine Art von Entscheidungsbäumen dann funktionieren und trainieren, auch schon eingesetzt in dem Bereich. Aber grundsätzlich ist insbesondere auch im Bereich Buybox kompetitiver Produkte das Thema Machine Learning super relevant, um eben vorherzusagen, okay, was ist jetzt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass mein Produkt am Ende des Tages mit einem bestimmten Preis und anderen Eigenschaften und meinen eigenen Seller-Eigenschaften in der Buybox landet. Das ist ja, auf jeden Fall extrem hilfreich, da in der Granularität dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht um besser zu sein, als einfach zu sagen, ich gebe allen Produkten 50 Cent über den günstigsten oder irgendeinen festen Abstand, sondern da wirklich eben datengetrieben aus den Daten herauszulesen, okay, welche Konstellationen führen denn wirklich dazu, dass ich die Buybox habe, und da dann eben auch dann logischerweise den maximalen Preis dann irgendwo zu setzen, den man aus den wirklichen Daten eben rausgelesen hat, den man sich erlauben kann zu setzen, um die Buybox noch zu bekommen. Also insbesondere in dem Bereich ist künstliche Intelligenz absolut relevant, und für dieses Thema Buybox exklusive Produkte sehen wir das Ganze ebenfalls. Ja, also das Thema Testing, wenn man das etwas weiterdenkt, dann geht das auch in den Bereich, und wenn man jetzt über automatisiertes Testing und dann eben auch daraus lernende Modelle dann spricht, dann geht das sehr schnell in den Bereich von dem sogenannten Reinforcement Learning rein. Also sprich, das sind im Grunde genommen Algorithmen, die in der realen Welt ausprobieren und dadurch immer schlauer werden und immer besser dann agieren können. Ja, und in die Richtung geht das ganze Thema im Grunde genommen bei Buybox-exklusiven Produkten aus meiner Sicht.
Ja, das heißt, es ist wahrscheinlich recht einfach festzuhalten, dass in dem Moment, wo ich auch nicht nur meine drei Produkte habe, sondern ein paar mehr, und das gilt ja für die meisten, dass es da auf jeden Fall extreme Vorzüge haben kann, da mit einem Tool-Anbieter wie euch zusammenzuarbeiten, einfach weil man da auch mit der Zeit einfach auch wahrscheinlich viele Learnings von anderen transferieren kann, weil sie sich dann bei euch in der KI einfach sammeln und man von vornherein bessere Entscheidungen halt trifft. Trotzdem wie super, dass du auch nochmal Ansätze mitgebracht hast, wie man es auch erstmal selbst für sich testen kann. Aber ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand, wieso man das, wenn man das Thema richtig ernst meint, eben auch dann mit einem spezialisierten Tool-Anbieter beziehungsweise sich mal mindestens damit auseinandersetzen sollte, weil man da ja dann doch nochmal ganz andere Stellschrauben und einen ganz anderen Impact hat.
Ja, genau, absolut. Also man mit wirklich der KI dahinter kann man im Grunde genommen einmal die Skalierbarkeit sicherstellen, also dass man auch ein großes Portfolio an ASINs über mehrere Marktplätze hinweg dann auch für den jeweiligen, also über verschiedene Länder bei Amazon hinweg, für das jeweilige Land dann auch an den Markt anpasst, und hat gleichzeitig natürlich auch die Möglichkeit mit einer KI, die kontinuierlich lernt aus allen Datenpunkten, die zur Verfügung stehen. Das ist manuell in den allermeisten Fällen so jetzt nicht abbildbar, aus Zeitgründen und auch, weil weil man dann sehr große Excel-Modelle bräuchte, in Anführungszeichen, ja. Und von daher hat man da in den beiden Dimensionen einen Vorteil.
So, eine letzte Frage habe ich noch im Kopf. Wir sind jetzt aber schon über 50 Minuten. Das heißt, ich habe für mich gedanklich, bin ich damit schon durch, dass wir da zwei Folgen draus machen. Dementsprechend bin ich auch entspannt, dir jetzt noch die letzte Frage zu stellen. Einige unserer Zuhörer verkaufen, das heißt einige, die meisten, verkaufen neben Amazon auch noch auf weiteren Kanälen. Wie zum Beispiel an den Marktplätzen, Thema wird ja immer größer, je nachdem, in welcher Kategorie ich unterwegs bin, gibt es ja schon recht viele andere Marktplätze, eigene Webshop und natürlich auch eben Handelspartner. Vielleicht hast du noch so ein paar Tipps zusammengefasst, was man da in Bezug auf Pricing beachten kann.
Ja, also Amazon ist ein sehr spezieller Marktplatz. Hatte ich ja vorhin schon mal irgendwann erwähnt, in dem Kontext, dass Amazon ja selber auch verkauft und eben auch Third-Party-Seller gleichzeitig neben sich dann auf der Plattform hat. Gleichzeitig stellt Amazon eben bekannterweise eben auch mal sehr stark den Kunden in den Fokus und dass der Kunde geschützt oder beziehungsweise eine tolle User Experience haben soll, was natürlich aus Amazon-Sicht auch total Sinn macht, damit der Kunde natürlich beim nächsten Mal auch wieder zu Amazon kommt und Amazon vertraut. Was ein Resultat daraus ist, dass Amazon tatsächlich Produkte, die es irgendwo anders im Netz gibt, crawlt, also sprich die Preise automatisiert abgreift von anderen Händlern im Netz. Mhm. Zum Beispiel auch über Preisvergleichsplattformen gehe ich davon aus, dass Amazon das eben auch abgreift auf Idealo, auf Google Shopping und auf den anderen, also das sind die Beispiele für Deutschland, das ist so ein bisschen länderspezifisch, was ja die einschlägigen Portale sind. Und daraus einen sogenannten Competitive Price Threshold berechnet. Und das heißt, Amazon guckt, wie viel Produkte irgendwo anders im Netz kosten. Und wenn die Produkte irgendwo anders, ich sage das mal, 20 Euro kosten und man versucht, das Produkt auf Amazon zu 24 Euro zu verkaufen, auch wenn man in der Buybox exklusiv ist, hat man dann eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass man seine eigene Buybox verliert und einfach dann das Produkt ohne Buybox ist. Weil Amazon eben diese Praxis bestrafen möchte, in Anführungszeichen, dass man Produkte anbietet, insbesondere als Private Label Seller oder als Hersteller mit Handelspartnern, die auf Amazon eben teurer angeboten werden als irgendwo anders. Ja, weil das will natürlich Amazon strategisch absolut vermeiden. Von daher ist da meine Empfehlung eigentlich, wenn man es ernst meint mit Amazon und wenn Amazon für das eigene Unternehmen ein wirklich wichtiger Kanal ist, dann hier drauf zu achten und auf Amazon möglichst nicht über diesen Competitive Price Threshold anzubieten oder mit anderen Worten kompetitiv anzubieten mit anderen Preisen im Netz. Ja, und wenn man das nicht macht, verliert man da seine eigene Buybox und verliert dann entsprechend enorm viel Umsatz und auch Ranking. Das ist eigentlich ein Spezifikum bei Amazon. Ansonsten gibt es, wäre dann noch mein Kommentar zu dem ganzen Thema, dass man sich wirklich die Karten legt, angenommen man ist Hersteller und vertreibt über Handelspartner und auf Amazon, dass man sich dann wirklich die Karten legt und sagt, wie wichtig ist Amazon als Vertriebskanal langfristig? Ist Amazon mein Hauptvertriebskanal und habe ich zusätzlich noch Handelspartner, die dann einen Zusatzumsatz bringen? Oder sehe ich langfristig für mich die Handelspartner als Hauptkanal und Amazon ist ein Zusatzkanal? Oder ist es irgendwo ein 50-50-Split? Und was sind hier meine Ziele? Ja, also man muss natürlich gucken, wo kommt man her und wo steht man jetzt? Und was sind die Ziele, wo man hin will im Kanalmix? Und wenn man sagt, Amazon soll eine relevante Rolle spielen, auch in der Zukunft, und man setzt stark auf Amazon, dann macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, eben auch zu schauen, dass man auf Amazon kompetitiv anbietet mit anderen Preisen im Netz und im Zweifel dann entweder Handelspartner reduziert oder dann Systeme so gestaltet, dass man das irgendwo sicherstellen kann. Weil ansonsten, wenn man es als Hersteller auf Amazon langfristig relativ schwer haben, wenn man die Produkte da nicht kompetitiv anbieten kann mit anderen Produkten im Netz, mit anderen Angeboten im Netz.
Ja, haben wir ja auch vorhin schon drüber gesprochen, ne? Also was da gerade für ein Umdenken halt stattfindet, ne? Und dementsprechend bestärkt es das nochmal. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Hersteller gerade in diesem Prozess. Und ich glaube, die Folge, die wir jetzt hier zusammen aufgenommen haben, ist ganz wichtig, um da einfach nochmal mehr Verständnis für zu schaffen. Von daher hoffe ich, dass wir damit möglichst vielen weiterhelfen können. Richard, an dich vielen Dank. Richtig spannend, richtig coole Infos. Kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft nochmal weitermachen.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Florian, dass wir mal zusammen quatschen konnten zu dem Thema. Hat mega Spaß gemacht, der Austausch. Und glaube ich, echt einige coole Punkte von eurer Erfahrung heraus und von unserer Erfahrung aus hier zusammengekommen. Freue mich, dass wir das nächste Mal dann hoffentlich auch mal wieder Gelegenheit haben, uns persönlich zu sehen und wünsche dir alles Gute und Zuhörern wünsche ich auch alles Gute.
Perfekt, besten Dank. Bevor wir die Folge jetzt abschließen, gibt es bei euch die Möglichkeit, das einfach mal zu testen im Tool?
Absolut, also wir bieten einen Test an, einfach mal einen kostenlosen Test für einen Monat oder je nachdem, wie lange Zeit man braucht, um dann wirklich auch den Nachweis für sich zu haben, dass das Tool funktioniert, sind wir da auch kulant und bieten teilweise auch 5-6 Wochen an. Und einfach bei uns einfach mal anklingeln auf unserer Webseite priceloop.ai. Da kann man ein Formular ausfüllen und dann können wir da einfach mal relativ einfach einen Test starten. Wir sind komplett integriert mit der Amazon-Schnittstelle, also ist auch wirklich kein Aufwand und man muss ja keine Sorge haben, dass man da jetzt einen riesen Datenaufwand hat, sondern es ist wirklich quasi auf Knopfdruck.
Perfekt. Klare Empfehlung von mir, probiert das auf jeden Fall aus. Ich glaube, ihr sitzt da auf einem absolut spannenden Thema und ich bin mir sicher, wir werden da zukünftig auch noch einige Projekte zusammen machen, Richard. Dann wünsche ich dir eine schöne Restwoche und bis bald. Ciao, ciao.
Gute Woche dir. Ciao, ciao.
Du
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.